Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir doch ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Heute sogar mal ohne den Digger. Also für viele Leute den Grund, jetzt nochmal einzuschalten. Sagt euren Freunden Bescheid. Für alle, die immer ausgeschaltet haben, weil Stefan dabei war, haben wir heute mal ein paar Klicks mehr. Selçuk, Daniel und ich sind am Start. Heute auch ohne Gast. Wir haben gedacht, wir rocken das Ding mal zu dritt. Und ja, willkommen Leute. Wie war eure Woche bisher?
Vielen Dank, Chris, für diese schöne Anmoderation. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt, neben dir hier zu sitzen und diesen Podcast zu führen. Daniel, was machst du heute?
Selçuk, vielen Dank für diese elegante Überleitung.
Ich freue mich auch, hier heute bei euch sein zu können.
Chris, Schnauze, unterbrechen Daniel nicht, Mann.
Ja, echt, Mann. Ey, ich darf das, weil ich ADS habe, also alles gut. Irgendwie ein bisschen komisch ohne Stefan, weil irgendwie ist immer so, Stefan war so die Fahne im Wind, ne? Weil egal, wer nicht da war,
Stefan. Die Fahne im Wind.
Sagt man das so oder ist das falsche Sprichwort?
Ja, kann man sagen.
Er war halt nie die hellste Kerze auf der Torte.
Stefan ist so der Wellenbrecher gewesen, so, weil Stefan ist immer, weißt du, so,
Chris, egal was kam, sagen, Stefan stand. Stefan war die Konstante.
Stefan war die Konstante, so ist es nämlich. Und ja, aber heute haben wir gedacht, machen wir es halt mal so dritt. Aber irgendwie, keine Ahnung, das ist halt so komisch so. Wie soll ich das sagen? So, kennt ihr das so? Wenn ihr nach Hause kommt, aber irgendwie.
Ja, es fehlt halt was.
Man merkt
halt schon, man fühlt sich nicht vollständig.
Also ich muss sagen, Chris, seine Stimmlage ist heute ein bisschen anders.
Warum?
Ja, er wirkt seriös, etwas schüchtern, seriös schon fast.
Ja. Kennt ihr, weißt das, du, heute ist halt all Leute? Eyes on me.
Ja. Kennt ihr das, Leute? Wenn ihr so, wisst ihr, kennt ihr das? So.
Egal, das Ding ist halt, heute mache ich die Moderation. So, heute bin ich sozusagen der aktive Part hier so. Und ich muss halt euch beiden Hinterwäldern, muss ich halt so ein bisschen so die Sprache aus dem Mund ziehen.
So.
Und klar, da muss ich halt, wenn ich euch hier so durch den Abend begleite und unsere Zuschauer und Zuhörer, dann muss ich natürlich auch ein bisschen moderieren. Verstehst du? Ich muss halt so moderieren. Ich muss die Leute bei Laune halten. Und das muss man halt auch mit einer schönen, seriösen Moderatorenstimme machen. Verstehst du es, Selçuk?
Nee, ich verstehe kein Deutsch, das weißt du doch.
Die Frage ist dann eher, warum machst du diese schöne, angenehme Stimme nicht häufiger?
Wollte gerade sagen, ist angenehm.
Das ist angenehm. Das ist wirklich angenehm.
Das Problem ist, ich bin nicht gerne der Seriöse. Ich bin halt gerne die Assel, die den Leuten so eine Nadel im Auge ist, weißt du? Und heute möchte ich aber mal der sein, der sie an die Hand nimmt und halt durch einen gemütlichen Abend führt.
Ach so, normalerweise meinst du, kannst du dich hinterm Digger so ein bisschen verstecken und dann immer so deine Nadelstiche aus der Deckung heraussetzen.
Genau.
Und heute,
genau,
wo deine Deckung quasi in Urlaub ist, machst du einen ein bisschen auf seriöser.
Ja, ich muss jetzt halt, weißt du, das Ding ist, ich bin so ein linksgrün versiffter alternativer Boy und jetzt so langsam muss ich ja mal so für meine ZDF-Neo-Karriere schon mal üben, weißt du, weil irgendwann werde ich da zwangsweise landen.
Ja, stimmt.
Also, komm, jetzt.
Wir sehen heutzutage jeden. Jetzt ist Tommy Schmidt auch schon da, dann ist von mir auch nicht mehr
jetzt weit. Jetzt mal Real Talk, Chris, okay? Wir waren ja auf der BerlinCon zusammen und da haben wir auch hier im Potti getroffen. Und der Potti hat ja auch sein Studium jetzt hier zum psychologischen Psychologen der Psychologen beendet und hat er jetzt so ein bisschen den sechsten Sinn, wenn irgendeiner so ein bisschen anders ist oder lügt oder vielleicht
hat
irgendwie
er nicht
mehrgesichtig ist. Ja. Irgendwas in der Psychologie hat er studiert. Ist ja scheiße.
Nein, der hat doch den goldenen Schmierer bei Subway gemacht, oder nicht?
Unter anderem auch, ja. Auf jeden Fall hat der Potti mir gesagt, so, ja, beim Chris, dem muss ich auch immer einsortieren. Da habe ich gesagt, alter Potti, findest du nicht? Der Chris ist so ein Typ, der hat so mehrere Gesichter. Und dann hat er gesagt, genau das ist es, Alter. Und du weißt auch nie, mit welchem Gesicht du gerade redest. Weil er hat so, wir sind doch so am Zusammenrechnen, wir sind so ungefähr bei 5 Gesichtern. Deswegen würde ich sagen, der Chris hat heute Gesicht Nummer 4, vielleicht auch 3, wir wissen es noch nicht, wir müssen es noch heute einsortieren. Auf jeden Fall, Chris hat mehrere Gesichter, Leute, das kennt ihr auch von ihm. Ja. Ihr habt die Folge 1 von uns gehört, ihr habt die Folge keine Ahnung wie viel gehört und Chris hat so viel Facetten, entweder ist es positiv oder negativ. Wir wissen es
doch. Das ist heute meine Dating-Facette. Also, wenn, weißt du, Selçuk, wenn du sexuell mit mir aktiv werden möchtest, dann würde ich quasi bei unserem ersten Treffen, wenn wir unter vier Augen sind, dann würde ich genau diese Stimme immer auflegen, Selçuk. Und dann würde ich dich fragen, hey, Selçuk, was hast du eigentlich so in deiner Vergangenheit gemacht? Wie kommt das, wie bist du zu der Person geworden, die du jetzt bist? Erzähl mir mal ein bisschen über dein Leben.
Boah, das überrumpelt mich jetzt ein bisschen. Und ab welchem
Punkt kippt das dann immer in die andere
Richtung? Warte mal kurz. Das überrumpelt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe gedacht, du willst mich nur ins Bett kriegen, Alter. Das war jetzt ein bisschen zu tiefsinnig. Du hättest auch einfach sagen können, hast du Bock.
Ich möchte ich dir vorher die Illusion lassen, dass mehr daraus werden könnte.
Es geht bei dir also immer nur um Illusionen. Quasi.
Klar, okay. Also hallo, Digga, ich bin, also wenn ihr mich kennt, also dann bin ich, ich gebe ganz viele Illusionen, also ich gebe ganz viele Rollen, aber denen ich allen nicht gerecht werden kann. Das ist halt so, ich bin halt einfach wirklich ein guter Schauspieler.
Du bist so ein krasser Illusionist, dass du dich sogar selber isolierst, Alter.
Aber Leute, mir geht's hier gerade, es ist ja nicht die Chris-Show, es ist auch die Selçuk und Daniel-Show, also lass doch mal ein bisschen über euch gerade reden.
Natürlich.
Also Selçuk, wie war deine letzte Woche? Was hast du gespielt? Was hast du erlebt? Was hast du gegessen? Erzähl ein bisschen.
Also wir nennen das bei Bibelporn, machen wir mal ein Recap. Danke, Chris, aber dass du trotzdem so eine sanfte und schöne Anmoderation gemacht hast.
Sehr gerne.
Ja, was war letzte Woche? Ich glaube, ein Thema können Daniel und ich dann sogar teilen. Ich weiß nicht, Chris, warst du im Kino letzte Woche?
Ich hatte es vor, es war leider nichts draus geworden.
Okay, dann wirst du später nicht gespoilert, aber ja, wir werden ein bisschen über den Film reden. Aber was habe ich letzte Woche gezockt? Ich habe es auch natürlich wie immer auch kurzzeit danach bei Instagram gepostet gehabt. Ich habe halt die Händlererweiterung von Terra Mystica gezockt und wer mich kennt, weiß, dass ich Terra Mystica liebe und die Händlererweiterung lag, glaube ich, 2 Jahre lang auf dem Pile, immer vor mir hergeschoben und ich glaube, jeder weiß auch von euch, dass Erweiterung so immer das Letzte ist, was man irgendwann mal zockt. Man zockt immer erst ein ganzes Spiel, bevor man irgendeine Erweiterung vom Pile nimmt. Und das habe ich jetzt letzte Woche gemacht und wir haben gezockt und die war echt gut. Aber hat das Spiel leider so aufgebläht, dass ich gemerkt habe, boah, also wenn ich Terra Mystica noch mal zocken will und dann mit der Händlererweiterung, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, ich würde dann doch vielleicht ein anderes Spiel nehmen, bevor ich jetzt wieder Terra Mystica rauspacke mit der Händlererweiterung. Aber wenn ich drüber nachdenke, dass die Händlererweiterung weglasse, dann ist irgendwie die Hürde, das Spiel auf den Tisch zu bringen, nicht mehr so groß. Und somit ist Terra Mystica, die Händler bei mir, instant wieder ausgezogen.
Instant wieder ausgezogen, okay.
Ja.
Also das war, es war nur sowas drangeflanschtes, was sich nicht irgendwie. Also du hattest jetzt nicht das Gefühl, dass es ein gutes Spiel in irgendeiner Form besser macht, dass es sich lohnen würde, das Ding zu behalten.
Genau, es macht das Spiel meiner Meinung nach in zwei verschiedenen. Also es ist eigentlich so ein widersprüchliches Ding. Es macht das Spiel noobfreundlicher, wenn du im Spiel Fehler machst, aber es macht das Spiel schwerer zu erlernen. Das heißt, wenn du einer bist, der bei Terra Mystica eben vielleicht unterwegs ist und immer wieder irgendwelche kleinen Fehler macht und sagt, oh scheiße, ich habe mich irgendwie schlecht positioniert oder oh fuck, jetzt haben mich die Leute eingebaut und ich komme da nicht mehr raus und ich kann jetzt daraus keine Stadt mehr errichten oder was auch immer, dann hilft dir diese Erweiterung sehr gut, weil du hast halt die Möglichkeit, mit diesen Schiffen theoretisch über die ganze Map rüber zu schippern und kannst dir halt neue Siedlungen eben irgendwo errichten. Was du natürlich mit der normalen Version auch machen könntest, was dich aber viel, viel mehr Zeit kosten würde, beziehungsweise Baukosten und so weiter und so fort. Weil es gibt ja bei Terra Mystica schon immer diesen Schiffswert mit, wie weit kommst du auch über die Flussfelder sozusagen ins nächste Gebiet rein. Und diese Erweiterung gibt halt die Möglichkeit, dass du dein Schiff reinsetzt an deinen Hafen oder an deine Werft und schipperst einfach los. Und dann kannst du irgendwo anders eben weitermachen. Und du hast halt die Möglichkeit, mit den anderen zu handeln. Das heißt, du hast so eine Art, ist halt sehr mechanisch mit dem Handeln. Du gehst einfach zu einem Gebäude von jemand anderem und lootest da halt irgendwie Siegpunkte und verschiedene Boni. Also es eröffnet auf jeden Fall neue Möglichkeiten. Es passt auch thematisch super rein. Mhm. Nur es bläht die Downtime auf jeden Fall auf. Weil du hast dadurch, dass du mehr Möglichkeiten hast, einfach viel, viel mehr Gedanken, du weißt einfach nicht so, ah, oh, soll ich lieber das machen oder lieber das machen oder lieber das machen. Du hast halt auch viel, viel mehr Felder, auf die du dann auch gehen kannst, wenn du irgendwelche Machtaktionen machst. Ich gehe jetzt zu deep in Terra Mystica rein, auf jeden Fall, wollte ich damit sagen.
Ja, aber ich habe tatsächlich letztens noch überlegt, ob ich es mir mal holen soll, weil Terra Mystica mittlerweile seit Gaia Projekt da ist bei mir nur noch ein Schattendasein im Regal fristet, obwohl ich es thematisch eigentlich cooler finde als Gaia-Projekt. Gaia-Projekt ist das bessere Spiel, rein mechanisch gesehen, aber so von den Völkern her und vom Thema her fand ich Terra Mystica eigentlich immer cooler und ich habe gedacht, vielleicht kann man das ja mit der Erweiterung einfach nochmal wieder so ein bisschen aus seinem Dasein, ne, rausholen, dass man es wieder auf den Tisch bekommt einfach.
Also Gaia-Projekt hat bei mir genau das Problem, dass Terra Mystica inklusive die Händler hat. Für mich ist Gaia-Projekt schwieriger auf den Tisch zu bringen, wie Terra Mystica inklusive der ersten Erweiterung. Weil die erste Erweiterung ist ja nur More of the Same. Mit vier verschiedenen neuen Völkern. Und dadurch ist Terra Mystica einfach viel, viel fluffiger, schneller zu spielen, wenn du die Regeln natürlich kannst. Ja. Und Gaia-Projekt ist halt so ein Spiel, das habe ich jetzt beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es dreimal gezockt habe, ich glaube eher zweimal. Und jedes Mal ist es für mich eine Hürde, Gaia-Projekt nochmal auf den Tisch zu bringen. Weil ich weiß, es ist halt Terra Mystica in groß oder beziehungsweise halt noch mehr erweitert einfach. Gaia-Projekt ist rein mechanisch gesehen das bessere Spiel, das stimmt. Aber Terra Mystica ist einfach so fluffig zu spielen, dass ich einfach Terra Mystica immer bevorzuge.
Ja,
auf jeden Fall ist es instant ausgezogen, aber ich muss nochmal dazu sagen, es ist eine gute Erweiterung für Leute, die sagen, wie Daniel zum Beispiel vielleicht, Terra Mystica ist für mich irgendwie ausgezockt, ich möchte vielleicht ein bisschen was Neues erleben und ich habe auch nichts dagegen, wenn das Ding ein bisschen größer wird, dann die Händlererweiterung auf jeden Fall, kann man mal ausprobieren, es macht nichts falsch und es ist nicht broken, es disbalanced nichts oder sowas, es macht das Spiel eher einsteigerfreundlicher, wenn man Fehler macht.
Ja. Und dann erklär nochmal, warum jetzt genau ist die, ich habe ja gesehen, die Erweiterung für Kemet ist auch rausgezogen, aber das verstehe ich nicht so ganz, weil das war so ein Ding, was für mich als der Kemet schon kennt, irgendwie Kemet nochmal ein bisschen interessanter gemacht hat.
Genau,
ich habe da noch nicht gespielt mit der Erweiterung, aber mich hat es halt rein theoretisch gesehen interessanter gemacht.
Es war, das war jetzt das zweite Mal, dass ich dieses Gefühl hatte. Also, als ich die Händler gezockt habe von Terra Mystica, habe ich das gleiche Gefühl gehabt, wie ich bei Kemet bei der Erweiterung hatte. Ich habe die Erweiterung von Kemet ja gleich im Grundspiel beziehungsweise mit dem Kickstarter zusammen ausprobiert. Und zwei von uns sind auf diese Erweiterung gegangen. Die anderen haben sich mit den, sag ich mal, mit den Grundmechaniken eher auseinandergesetzt und haben halt die Pyramiden aufgebaut. Zwei von uns haben die grünen Pyramiden aufgebaut, die halt auch was mit diesem ganzen Cthulhu-Ding zu tun hatten, auch mit den neuen Abilities, die man da hat, diese neuen Tracks, die man auch hoch und runter fährt. Und irgendwie hat mich dieses zusätzliche Management nebenbei, weil man anders spielt als die anderen, hat mich irgendwie gestört. Es kam mir nicht so vor, als würden wir gemeinsam dieses Spiel gerade uns gegenseitig hier die Competition machen, sondern zwei haben irgendwie so anders daneben hergespielt. Das heißt, wenn man sagen würde, okay, jeder spielt mit diesem Track, dann könnte man sagen, okay, dann macht's irgendwie Sinn, weil wir alle so ein bisschen auf diesem Track hoch und runter fahren. Unsere Einheiten werden hier rausgeschickt und sterben. Die sterben dann so komplett. Die muss man dann über zwei Felder wieder zurückholen, weil die kann man nicht einfach wieder spawnen, wenn die über die grünen Plättchen sterben. Und die kann man dann auch opfern dort an diesen grünen Plättchen. Und es hat halt einfach so ein bisschen, es öffnet neue Facetten von dem Spiel. Aber diese Facetten haben mir nicht gefehlt in diesem Spiel.
Ja, aber du hast es doch bei Erweiterungen oft so, dass es sein kann, dass wenn es jetzt neue Elemente sind, dass Leute das mehr nutzen und andere weniger.
Aber ja, also wann fehlt denn jemandem schon mal eine Erweiterung? Wenn du ein Spiel spielst, dann hast du ja meistens erstmal das Gefühl, das ist rund.
Genau.
Also prinzipiell fehlt einem erstmal nie eine Erweiterung.
Genau.
Also das würde dann schon mal ausschließen, dass man in den meisten Fällen überhaupt eine Erweiterung kauft.
Bei mir war es ja so, dass ich die Kemet-Erweiterung ja mitgenommen habe, weil ich ja gesehen habe, der Kickstarter startet. Und mit dem Kickstarter wurde ja dann auch gesagt, die Minis werden vergrößert, es wird alles schöner gemacht, es gibt eine Playmat, alles wird so ein bisschen halt geupgradet. Und jetzt gibt's noch zusätzliche Erweiterungen. Und ich hätte mir theoretisch Kemet auch gekauft, wenn es die Erweiterung nicht gegeben hätte. Ich hätte mir einfach das Grundspiel neu gekauft mit der hier schwarzen Pyramiden-Erweiterung, also aus der Tarseti-Erweiterung, die schwarzen Pyramiden, die schon mit drin waren, hätte ich mir auch so schon gekauft. Aber als ich dann gesehen habe, die haben noch die grünen Pyramiden, habe ich gesagt, ey, cool. Nochmal was, nochmal Varianz, die ich natürlich mitnehme, weil warum soll ich sie nicht mitkaufen? Und probiere ich mal aus. Also für mich war nicht der Kickstarter dafür da, dass ich die grünen Pyramiden bekomme, sondern ich wollte einfach Kemet in der upgradeten Version haben.
Und aber kannst du nicht einfach alternativ, wenn du keinen Bock hast auf so viele Auswahl, kannst du dann nicht beim Aufbau einfach vorher durch Zufall auslosen, welche Pyramiden du ins Spiel bringst, dass du inzwischen einfach rot oder was weiß ich, oder blau rauslässt?
Nee, dann machst du ja das Spiel kaputt, weil letztendlich ist ja das dafür da. Jeder wählt ja seine Pyramiden am Anfang selber aus, mit denen er spielen will. Dadurch ist ja diese ganze Asymmetrie erst entstanden im Spiel. Ansonsten hast du
aber
die Asymmetrie
nicht. Indem jetzt aber eine neue Pyramide mit reinkommt, könnte man doch theoretisch auch eine andere mit rausnehmen, oder nicht?
Könntest du, aber die anderen, die tun sich ja gegenseitig sehr gut ergänzen. Also die blaue, rote, weiße und schwarze Pyramide sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Die grüne ist halt wie so der Stiefbruder, der halt was ganz anderes macht wie alle anderen.
Okay, dann kannst du auch keine von den anderen rausnehmen. Dann würdest du ja das Kernspiel, dem Kernspiel ja ein Element nehmen.
Oder? Genau, das ist einfach etwas für jemanden, der sagt, ich habe das Spiel, also ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Partien Kemet ich schon gespielt habe. Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall schon fast zweistellig. Also ich würde sagen, 8 Partien oder sowas habe ich gespielt.
Ja, ich habe es erst einmal gespielt, deswegen habe ich es auch gerade nicht so ganz hundertprozentig auf dem Schirm, aber.
Also die 8 Partien habe ich halt immer mit den 4, also mit der Tarsiti-Erweiterung gespielt. Ich habe die nie in der Grundversion gespielt. Dadurch habe ich die 8 Partien eben komplett mit dieser schwarzen Pyramide gespielt und es war halt immer geil. Es hat immer Spaß gemacht. Und als dann das Upgrade kam, wie gesagt, hin und her, ich wollte mir das Upgrade kaufen und diese grünen Pyramiden waren für mich eher so ein Ding, ich probiere sie mal aus. Und sie waren auch nicht schlecht, trotzdem haben sie mir das Spiel nicht verbessert. Es war eher so ein Ding, oh, was machen die grünen Teils jetzt nochmal? Ja, was machen jetzt eure Dinger nochmal? Ja, was machen die denn jetzt nochmal? Und dann, ja, ich weiß selber noch nicht genau, weil die sind alle ein bisschen anders als alle anderen, weißt du? Die sind nicht so fluffig. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht beim nächsten Mal probiere ich es nochmal aus. Und als ich dann die Händlererweiterung von Terra Mystica gespielt habe, habe ich das gleiche Feeling wieder gehabt. Mhm. Ich hab das gespielt, habe gedacht so, boah, hast du das jetzt echt gebraucht, Alter? Wolltest du das jetzt echt haben?
Ja, aber es ist.
Und dann habe ich gesagt,
das ist tatsächlich häufig das, woran Erweiterungen kranken. Ich habe es vor einiger Zeit auch wieder bei Tricerion gemerkt. Wir haben dann Tricerion auch wieder mit den dunklen Gassen gespielt und fertig. Ne, klar kannst du die Erweiterung noch mit reinnehmen, dass die Zauberer dann irgendwelche Fähigkeiten haben und so bla und blub. Das ist auch alles gut gemacht und es funktioniert. Aber da ist auch wieder irgendwie so dieses Gefühl dann da, ich brauch's eigentlich nicht. Also mir reicht das Spiel mit den dunklen Gassen und so ist es im Grunde perfekt.
Vor allen Dingen, manch die Hürde wird auch immer größer, das halt auf den Tisch zu bringen.
Das ist es, ne? Ja.
Das ist ja auch als an der Box von der Infinity Box hier von Anachrony, seitdem da der ganze Scheiß da ist, hatte ich auch keinen Bock, das nochmal auf den Tisch zu bringen. Obwohl ich Bock habe, die Sachen auszuprobieren, habe ich aber keinen Bock, mich nochmal durch das Material und die Regeln zu prügeln.
Ja, auf jeden Fall. Klar. Sicher.
Das ist für mich eines der Ausschlusskriterien bei allem, was ich in meinem Regal habe. Habe ich nochmal Bock, die Regeln zu lernen. Wenn ich merke bei dem Spiel, es war gut, weil wenn es schlecht war, wäre es sowieso instant ausgezogen. Aber wenn es gut war, bleibt es eben erstmal. Und dann überlege ich dann irgendwann mal so, ey, welches Spiel will ich denn mal wieder zocken? Und dann gucke ich mir die Schachteln so und denke mir, ey, Alter, die Regeln will ich mir nicht noch mal reinziehen. Und dann weiß ich genau, das Spiel wird nicht mehr auf den Tisch kommen und es wird auf jeden Fall ausziehen. Und das Gleiche ist halt auch mit Erweiterung. Sobald ich merke, dass eine Erweiterung mir das Spiel nicht besser macht und ich habe keinen Bock, mit der Erweiterung zusätzlich das Spiel zu lernen, aber ohne wäre es für mich gar kein Problem, ist für mich die Erweiterung eher eine Belastung. Und ich habe keinen Bock, eine Erweiterung einfach nur im Schrank liegen zu haben, um zu sagen, ich habe das Spiel inklusive allen Erweiterungen, wisst ihr? Also das ist dann für mich fast schon wieder dieser Kickstarter-Moment, wenn du sagst, du nimmst den Kickstarter all in, damit du ihn besser im gesamten Paket verkaufen kannst. Und wenn du ihn dann hast und er ist gut, dann hast du halt eben dieses Grundspiel, was du vielleicht 2, 3, 4 Mal auf den Tisch packst, aber die Erweiterung fasst du nie an, weil du dir sagst so, boah, Alter, bis ich die Erweiterungsregeln dann noch mal reinpauke, ganz ehrlich, dann packe ich das Spiel lieber so auf den Tisch, hab eine gute Runde, ich weiß genau, das Spiel funktioniert und die Erweiterung habe ich nie angefasst. Und es passiert halt in jedem Kickstarter gefühlt, dass die Erweiterungen halt immer OVP in den Schachteln liegen bleiben.
Und viele Erweiterungen machen dann halt auch richtig Bock, wenn du Leute am Tisch hast, die auch das Grundspiel schon kennen, es vielleicht auch schon mehrmals gespielt haben und dann auch wirklich da einsteigen können und nicht, wenn du es jetzt schon ein paar Mal gespielt hast mit Erweiterung und erklärst das ein paar Neulingen und erweiterst im Grunde nur die Erklärphase und dann steigen die ersten irgendwann schon wieder aus. Das ist dann halt auch immer so ein Problem. Ne?
Ja, also ich sag mal so, fast schon eine perfekte Erweiterung, muss man sagen, ist ja, und ich habe sie noch nicht gezockt, aber ich sag das jetzt noch vom Hören und Sagen, und das auch nur anhand von einem Wort, was da gesagt wird, ist Präludium bei Terraforming Mars. Wenn einer sagt, die Erweiterung macht den Start vom Spiel schneller, sodass es man schneller im Spiel drin ist, weil es halt vielleicht ein, zwei Tracks nach oben treibt oder vielleicht mehr Credits gibt, um vielleicht ein bisschen mehr Karten ausspielen zu können und so weiter und so fort. Also eine Erweiterung, die ein Spiel beschleunigt, das eigentlich eine Art Engine erstmal aufbauen muss, wo du vielleicht sagst, boah, der Anfang bei Terraforming Mars ist immer ein bisschen anstrengend, weil bis man endlich mal anfängt, richtig Kombos zu spielen, dauert's eben erstmal. Und da muss ich sagen, Alter, wie geil ist das denn, wenn du eine Erweiterung rausbringst und sagst eiskalt, es beschleunigt das Spiel. Und keiner hat danach gefragt. Mhm. Keiner hat irgendwie gesagt, boah, ey, Terraforming Mars wäre eigentlich gut, wenn das Spiel mal ein bisschen schneller gehen würde. Alle haben gesagt, Terraforming Mars ist ein super Spiel. Und dann kam Präludium raus und alle haben gefeiert und haben gesagt, oh geil, das Spiel geht ja sogar noch schneller. Habe ich noch mal Bock, das Spiel zu spielen. Und das ist für mich ein guter Ansatz für Erweiterung. Dass du nicht sagst, das Spiel wird pro Spieler noch mal um 15 Minuten verlängert, sondern dass du sagst, nein, das Spiel macht die Erweiterung macht irgendwie das Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen fluffiger und kürzer, ja, weil manche Elemente gefixt werden.
Entweder das oder, ich meine, man sagt ja sonst auch schon mal so ein bisschen abfälliger, ja, more from the same. Aber das finde ich manchmal gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein Spiel habe, was mir gut gefällt und eine Erweiterung bringt, neue Helden mit rein, neue Monster mit rein, neue, keine Ahnung, dass ich einfach bestehende Elemente variieren kann, die vielleicht in Nuancen andere Mechaniken reinbringen oder so, aber im Grunde so ein Spiel einfach modularer machen, dann finde ich das auch geil. Ich habe mittlerweile nur so wirklich Probleme damit, wenn ich das Gefühl habe, das ist halt einfach nur was drangeschraubtes. Ich lege an irgendeine Stelle ich ein Board dahin, da sind dann ein paar Karten oder ein paar Würfel dabei. Und du merkst halt jederzeit im Spiel, das ist ein Element, was halt da dran geschraubt wurde irgendwie. Das kann das
so auf die Art, oh scheiße, ich habe gar nicht gemerkt, fuck, ich muss mal noch mal rüberschauen, was machen die neuen Dinger eigentlich?
Ja, ja.
Weil ich bin eigentlich gerade in meinem Flow und weiß eigentlich genau, was ich machen will, aber was machen eigentlich noch mal die neuen Sachen? Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt in meine Strategie einbauen kann. Ich mache jetzt lieber erstmal den Zug und dann gucke ich mal so auf die Art, weißt du? Ja. Aber das ist halt, so oft spielen wir die Spiele halt nicht. Wir spielen die Spiele nicht so oft, dass wir sagen können, so, ich muss jetzt die nächste Hürde durchbrechen und sagen, ich mache jetzt die nächste Packung auf von der Erweiterung und guck mal rein, was ich da
erweitern kann. Ich habe ja seit Ewigkeiten jetzt schon wieder die eine Erweiterung von Teotihuacan rumfliegen und wollte die immer mal ausprobieren. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich es mal wieder auf den Tisch bringe, werde ich es garantiert ohne zocken, weil ich die Regeln nicht mehr kenne, mich dann erst wieder einlesen muss und wahrscheinlich dann trotzdem wieder ohne zocke. Ne? Das ist so ein, keine Ahnung, ist halt manchmal echt schwierig.
Ja, am sinnvollsten sind halt Erweiterungen, wenn die halt so ein bisschen so Fehler oder so ausmerzen oder so ein bisschen Balancing reinbringen, wenn es dann auch wirklich klappt, ne? Also wie bei Xayah halt, diese Embers aus der Versenken oder wie die Scheiße heißt.
Ja, das ist ja das, was Selçuk auch gerade eben meinte. Das ist ja auch so eine Erweiterung, die das Spiel ja besser macht, weil es verhindert, dass du in so eine Situation kommst, wo du einfach nur durch Hin- und Herfliegen da die Punkte sammeln kannst, ne? Das ist die Erweiterung, die du meintest, ne?
Aber ja, ich muss schon sagen, also prozentual gesehen gibt es auf jeden Fall mehr Erweiterungen, die man auslassen kann als Must-Have.
Ja, 100%.
Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt halt natürlich auch welche, die sind echt cool, so wie bei Everdell, gewisse Sachen, dass du halt modular ein paar interessante Sachen mit reinbringen kannst. Die Frage ist halt immer nur, wie komplex ist das Spiel an sich schon? Beispielsweise ein Tricerion ist halt schon so ein Gerät, das brauchst du da noch mehr so, dann, ich kann es dann eher verstehen, wenn man jetzt beispielsweise bei so einem Arnak oder bei so einem Dune oder so, weißt du, so, was so eine mittlere Schwierigkeit hat, dass du da dann noch ein bisschen Elemente mehr mit reinbringst, um das dann noch mal ein bisschen anzuheben, ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, als wenn, siehst du halt zum Beispiel an den ganzen Lacerdas, da kommen ja auch keine Erweiterungen raus, weißt du, weil das ist halt schon so in sich geschlossen und so, Oder zumindest eher selten Erweiterungen raus, wenn dann meistens so Kleinigkeiten, dass da brauchst du nicht noch mehr Regeln aufblähen.
Ich habe das letztens auch im Afterstream noch gesprochen gehabt. es ist halt wirklich so, eigentlich sind so die perfekten Spiele sind eigentlich so im hohen, also im oberen Kennerbereich. Die kannst du zocken, die machen dir immer, also die, also wenn sie gut sind natürlich, die machen dir dann richtig Spaß, weil du spielst halt relativ fluffig dahin oder beziehungsweise halt flüssig dahin und die Downtime ist nicht so groß und so weiter. Und die Dinger kannst du dann auch richtig sinnvoll erweitern, weil die blähen das Spiel dann nicht plötzlich in eine Dimension auf, wo du sagst, oh Gott, ich muss ja erstmal die Grundspielregeln erstmal richtig drauf haben, bevor ich mir jetzt das nächste reinschaufel. Mhm. Und gerade wie du es gesagt hast mit Anak und so weiter, da macht's halt Sinn. Was ich aber auch letztens in unserer Gruppe gelesen habe, jetzt ganz kurz anderes Thema, dass halt zum Beispiel Dune bei manchen Leuten halt relativ schnell wieder ausgezogen sind, weil sie gesagt haben, es war nach 3 Partien, es war nach 4 Partien oder es war nach 5 Partien ausgespielt. Und ich denke mir, das ist aber ein Kennerspiel. Bei Kennerspielen ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass du es schnell gefühlt durchgespielt hast oder alles gesehen hast. Dann ist das Spiel ja nicht daran schuld, dass es irgendwie was Falsches gemacht hat, sondern du bist halt relativ schnell durch. Wenn du jetzt aber so ein Wasserkraft hast zum Beispiel, das Spiel kannst du halt wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Partien spielen und sagst immer noch so, boah, Alter, ich bin immer noch nicht ganz durch, weil die Spielerinteraktion, die bringt immer wieder neue Situationen rein, wo ich immer wieder neu grübeln kann. Aber bei dem Anak oder sowas denkst du dann so nach der 5. Partie, ja, jetzt könnte eigentlich mal eine Erweiterung her, weil ich bin jetzt eigentlich durch. Außer du hast die 5. Partie nach, keine Ahnung, nach 8 Monaten gespielt und nicht die 5. Partie in der 2. oder 3. Woche. Ja, ja. Dann kannst du sagen, was du willst, dann sind Kennerspiele halt wirklich schnell einmal durch, dann nimmst du sie, verkaufst sie. Es wurde auch schön gesagt, vielleicht ist es auch super, vielleicht ist es auch das genau das Richtige. Du nimmst dir ein Spiel, spielst es direkt 3, 4, 5 Partien und dann gibst es weiter, weil du für dich ist das Spiel durchgespielt, alles gut gemacht.
Ja, aber was heißt durchgespielt? Ja. Wenn es dann 3 Monate liegen lässt oder von mir aus ein halbes Jahr und packst es dann wieder raus, dann kann es ja genauso geil sein wie davor. Also warum
schwieriger?
Warum sollte ich es direkt verkaufen dann?
Ja, schwieriger halt. Ne? Also ich glaube nicht, dass so ein Stefan, der Anak jetzt keine Ahnung, wie viel Pluspartien gespielt hat, dass der jetzt eben nicht sagt, ich hau jetzt Anak auf den Tisch. Außer irgendeiner kommt bei ihm rein und sagt, ey Digga, du kennst doch die Anak-Regeln in- und auswendig. Ich muss das Spiel einmal spielen.
Das stimmt.
Dann lässt er sich überreden.
Das hat aber auch mehr mit dem erhöhten Konsum zu tun und wie viele neue Spiele und so einfach nachrücken oder man zur Verfügung hat, weil man irgendwie jede Woche ein paar Leute da hat zum Zocken oder so und einfach ne?
Aber der hat das Ding auch wirklich durchgenudelt. Ich meine, ich habe gestern habe ich Anak zum Beispiel nochmal gespielt und ich habe ja auch die Erweiterung vorbestellt. Ich habe da Bock drauf. Ich weiß noch gar nicht, was die macht, aber ich habe halt Bock. Leute, ihr könnt ja nochmal reinschreiben im Chat, ob ich jetzt wieder lauter bin. Wie gesagt, weil gibt halt einfach so Dinger. Bei Anak kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das noch irgendwas zugemodelt wird, so, weil Anak ist halt so easy von den Regeln her, so locker runtergezockt, dass man da gut noch ein cooles Element mit reinbringen kann, sei es irgendwelche speziellen Player-Powers oder nochmal ein Extra-Board oder.
Weiß man das so schon, aber was die Erweiterung machen wird? Nee.
Ich kann ja mal parallel mal googeln, vielleicht die Frage finde ich da mal zu was. Du kannst ja sonst auch
Selçuk die Frage ist halt, wer hat nach der Erweiterung von Tricherion die Akademien gefragt zum Beispiel? Oder wer hat nach der Erweiterung Wasserkraft, keine Ahnung, was da in der Erweiterung drin ist? Eigentlich hat keiner danach gefragt, weil das Spiel eigentlich relativ viel zu bieten hat. Aber man muss sagen, meistens sind die Erweiterungen ja so, dass sie das Thema noch mal versuchen, noch breiter zu fassen. Wenn man sagt, zum Beispiel ein Tricherion, ja, du bist halt in den Gassen unterwegs, sammelst dir dein Sammelsurium an irgendwelchen Sachen, mit denen du dann deine Illusionen aufführst und so weiter.
Also gerade,
weißt du, was richtig geil wäre? Du hast eine Akademie, ja, wo du halt die Zaubersprüche noch lernst.
Also gerade bei Tricherion ist da eigentlich ein gutes Beispiel, weil Dalgards Akademie ist wirklich eine sehr gute Erweiterung, sowohl thematisch.
Nee, ich rede nicht von den Ich glaube, wir reden gerade über die andere Erweiterung. Du meinst die Dalgards Geschenke, oder?
Nee, ich meine die Akademie.
Also die große
Erweiterung. Die große Erweiterung, ja, ja.
Okay.
Es macht das Spiel halt länger, epischer. Und das ist eben nichts, was sich nur so einfach da da hinzugefügt anfühlt, sondern weil es thematisch auch irgendwie sich in das Spiel, das ist schon gut gemacht, aber gerade wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, die es vielleicht noch gar nicht gespielt haben oder nur einmal gespielt haben oder so, dann zockst du das einfach mit den dunklen Gassen und dann ist gut, dann ist das ein perfektes Spiel. Aber Dahlgards Akademie ist auf jeden Fall ein Beispiel für eine super, sehr gut gemachte Erweiterung, finde ich.
So, ich habe jetzt rausgesucht, was in der Anhang-Erweiterung alles dabei ist. Also es gibt auf jeden Fall asymmetrische Spielerfähigkeiten. So wie immer.
Natürlich.
Es gibt dann noch alternative Forschungswege hier auf dem Forschungsbaum rechts da. Dann gibt es, oder ich denke, dass die das damit meinen, obwohl das ist die Tempelleistung. Hier steht nur, enthält die Erweiterung alternative Forschungswege. Schauen wir mal. Dann gibt es noch die soll eine größere Abwechslung bringen. Dann gibt es noch die neuen Gegenstände und Artefaktkarten, die nochmal neue Kombinationen und Synergien dazu bringen sollen. Und ja, so wie ich das verstanden habe, also ich glaube Player Powers, dann ich glaube mit der Tempelleiste irgendwas, glaube ich. Und
wahrscheinlich halt so alternative Wege, ne, dass du dann da die Leiste hochlaufen kannst, okay.
Ja. Ich kann es ja, hier steht, wie gesagt, also hier steht ganz genau, pass auf, ich lese einfach vor, das steht jetzt am einfachsten. Hier steht, die verlorene Ruine von Arnak erhält neue Fähigkeiten für die Leitung der Expedition, welche ein neues Element der Asymmetrie bringt. Zusätzlich enthält die Erweiterung alternative Forschungswege, welche sowohl Abwechslung wie auch eine größere Herausforderung bringen. Neue Gegenstands- und Artefaktskarten ermöglichen neuartige Kombinationen und Synergien. Genau, das war's.
Also hört sich fast für mich an wie 50% more of the same, ist schon mal gut. Das andere kannst du halt noch dazu tun, wenn du halt Bock drauf hast.
Ja, die asymmetrischen Fähigkeiten, das wird wahrscheinlich irgendwie sein. Der eine kann dann, was weiß ich, permanent Flugzeuge nutzen, wenn er irgendwas auslöst oder so. Das ist halt, das wird jetzt nichts Weltbewegendes sein. Das ist halt wirklich so ein Standardding, ne? Also
ich hab das Spiel auf jeden Fall gestern halt mit einem meiner engsten Freunde gespielt. Mit dem zocke ich jetzt auch schon seit 2 Jahren relativ oft, würde ich sagen. Aber der ist halt auch so ein Mega-Nerd. Ich habe eigentlich mit dem immer nur so ultra-thematische Sachen gespielt. Ich habe jetzt mit dem so Bloodborne gespielt. Ich habe mit dem Maximum Apocalypse gespielt. Ich habe mit dem Planet Apocalypse und so. Ihr wisst schon, in welche Richtung es geht. Also eigentlich hauptsächlich Ameritrash, ne? Jetzt habe ich dann halt gestern zum ersten Mal mit dem Euro gezockt und dachte mir, ey, dafür ist Arnak perfekt, wenn du jemanden hast, der so offensichtlich halt so ein Nerd ist mit so thematischen Spielen und so, da sich so voll gerne reinfuchst, dann wäre es, glaube ich, komisch gewesen, hätte ich jetzt beispielsweise mit dem als ersten Euro Funkenschlag oder sowas gespielt, weißt du, was ich meine? Und da hat sich Arnak perfekt geeignet. Das war so direkt so, ja, pass auf, wir sind hier so Forscher, hier ist so eine Tempelleiste, da können wir hochgehen, wir können neue Orte entdecken, dann müssen wir da auch Monster weghauen und hat dem offenbar auch sehr gut gefallen. Also der Arnak ist schon echt ein perfektes Entry-Game für so Euro-Games, wenn man halt nicht gerade irgendwie auf den Kopf gefallen ist und deswegen noch leichtere Spiele spielen muss. Aber eigentlich ist das Spiel gut für echte Pros, aber auch für Neulinge, weil das sind alles Mechaniken, da ist zwar viel bei, mit Anführungsstrichen Worker-Placement und Deck-Building und, aber alles auf so einer Ebene, das wird eigentlich super easy beigebracht, kriegst und gezockt.
Ja, nicht Door-Opener, sondern hier Gateway-Game auf jeden Fall, ja.
Ja, schon komplexer.
Ja, komplexer das Gateway-Game,
aber
ja.
Aber das kannst du eigentlich mit jedem, der, keine Ahnung, Alter, älter als 8 ist, glaube ich, oder so gefühlt, zocken.
Nee, ich finde gerade bei Gateway-Games ist auch wichtig, dass die Boards auch relativ übersichtlich sind, sodass du halt auch, du hast ja bei Arnak hast du auch ein überdimensional großes Board. Die Teils sind auch viel zu groß gefühlt, die Monster-Teils.
Das ist völlig überdimensioniert.
Genau, aber das macht halt die Übersicht viel, viel besser. Ja, ja. Und dadurch halt auch für Leute viel, viel leichter da halt die Übersicht auch zu behalten, weil das Board ist nicht so groß, um noch mehr Informationen reinzupacken, sondern das Board ist nur so groß, um alles halt sozusagen größer und übersichtlicher zu machen. So.
Ja, und du hast die Grundmechanik einfach super schnell erklärt, ne? Wie Chris halt schon sagt, das hat man echt schnell verstanden, worum es bei dem Game geht. Also.
Aber jetzt haben wir ja die Erweiterungs- und Dinggeschichte. Könnt ihr auch mal kurz sagen, was ihr gezockt habt und dann.
Ja, ich wollte gerade Daniel fragen, Daniel, was ging
bei dir? Ja, ich habe beim letzten Mal noch 2 Neueinzüge vergessen. Und zwar habe ich mir noch Black Angel geholt und Witchstone. Und gezockt habe ich ein Game jetzt die letzte Woche, und zwar Black Angel. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja, wird ja immer gesagt, ja, das ist der Trois in Space, so ungefähr. Ich habe Trois einmal gespielt, und ich muss sagen, natürlich dieser Würfelmechanismus, dass du dir die Würfel daraus nimmst, damit Aktionen ausführst, dass du von anderen die Würfel wegkaufen kannst, das ist natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Da erkennt man das Spiel auf jeden Fall wieder. Aber alles andere eigentlich nicht. Also du hast da ja noch so ein, also es geht ja darum, ist ja so ein Raumschiff, die Erde ist zerstört, es ist ein Raumschiff, wird in die zu einem fernen Planeten geschickt, und da sind menschliche DNA an Bord, und das ganze Schiff wird gesteuert von KIs, und jeder hat dann noch so ein eigenes Playerboard, wo man diese KI quasi programmieren kann oder seine Aktionen dann nochmal boosten kann. Und dann hast du ja noch so einen zusätzlichen modularen Spielplan. Alles, was außerhalb der Black Angel passiert, wo du dann so kleine Raumschiffe nochmal losschicken kannst zu den einzelnen Planeten, um dann da Auftragskarten zu platzieren, die wieder neue Aktionsmöglichkeiten triggern. Also es ist wirklich alles sehr cremig verzahnt. Das darf ich doch sagen, ne? Cremig verzahnt darf ich, glaube ich, sagen.
Hier darfst du heute alles sagen.
Achso, ich darf heute alles sagen. Okay. Ich muss sagen, also die erste Partie jetzt hat mir auf jeden Fall, oder hat uns beiden richtig Laune gemacht, weil muss richtig die ganze Zeit überlegen, was trigger ich wie, wo, was kann ich jetzt, welche Aktionen löse ich aus, weil es kann ja auch sein, dass die Mitspieler die Aktionen, die du da im Weltraum platzierst, auch noch auslösen können, wofür du wieder Bonuspunkte bekommst. Und also, wie gesagt, ich bin eigentlich recht angetan von dem Game bisher.
Ich hab's leider erst einmal gespielt, aber ich fand's auch mega fett. So, es hat aber irgendwie auch wieder so ein Regelbrocken gewesen, ja, gefühlt. Das kriegst du dann nicht so nach ein paar Monaten mal wieder spontan auf den Tisch, ne? Ist halt, dann muss ich auch sagen, das ist momentan die größte Hürde, dass teilweise Sachen noch auf den Tisch kommen, weil ich halt immer alles vorbereiten muss, und dann bist du meistens echt, in der Zeit, wo du quasi einen Black Angel vorbereiten kannst, kannst du auch irgendwie zwei andere Mittel.
Ja, die Regeln, das ist wieder so ein klassisches Beispiel, also die Regeln bei dem Game fand ich wieder so ein bisschen, das Regelheft war wieder an manchen Stellen so ein bisschen unglücklich formuliert. Das hasse ich immer, wenn dann erst irgendwie Sachen klar werden, wenn du dir das Beiheft dann da durchliest, dann steht das da anders drin als da, und du musst immer ein bisschen da rumblättern. Eigentlich, so viele Seiten in Anführungszeichen sind das gar nicht. Aber wie gesagt, was mir wirklich gut gefällt an dem Spiel ist, wie diese einzelnen Elemente miteinander verbunden sind. Der eigene Spielplan, die Black Angel selbst und im Weltraum. Dieses, ne, du kannst ja dann die Black Angel quasi auf den Zielplaneten zubewegen. Und dieser Weltraum, das sind so modulare Teils. Dann nimmst du vorne eins weg, legst das hinten wieder an, sodass sich die Planeten um das Schiff herum auch so verändern. Das ist wirklich gut gelöst, clever gelöst. Keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, dass das noch ein paar Mal auf den Tisch kommen wird.
Ich verstehe auch gar nicht, warum das damals so, das hat ja irgendwie, erst wird das voll erwartet und dann hinterher irgendwie, ist es aber irgendwie abgeflacht, aber irgendwie auch keiner hat irgendwie eigentlich sowas richtig Negatives dagegen gesagt. Aber
also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt großartig Negatives zu sagen würde. Klar könnte man auch sagen, das ist mir alles zu mechanisch, aber ich fand es eigentlich im Gegenteil sogar eher überraschend thematisch, aber das ist vielleicht dann auch so eine persönliche Geschmackssache. Und man kann halt auch nicht sagen, ja, es ist jetzt einfach nur ein abgekupfertes Tor und man hat dann Space-Thema draufgekloppt. Also dafür sind dann doch zu viele Elemente auch wieder anders in dem Game. Also deswegen, keine Ahnung.
Ja, aber wenn so ein Spiel halt rausgebracht wird, sozusagen im gleichen Zug, wie es schon ein Vorreiter gab, ist es halt immer so ein Ding. Da fängt man dann immer gleich an zu sagen, ist es besser, ist es schlechter? Brauche ich es, wenn ich das andere schon habe? Ja. Brauche ich es nicht oder brauche ich es überhaupt? Und ein Spiel hat einen viel, viel schwierigeren Start, wenn es etwas gibt, was vorher schon da war. Ja. Das ist ja genauso wie, wenn du sagen würdest so, ich habe Anak, soll ich mir jetzt Dune kaufen? Weil so viele Leute sagen, Anak ähnelt Dune oder Dune ähnelt Anak. Immer wenn ein Spiel rauskommt, dass direkt mit einem anderen Spiel verglichen wird, kommt, ist es gleich schwierig. Und ich glaube, Black Angel hat einfach die Hürde gehabt, dadurch, dass halt Troa so ein gutes Spiel ist, dass die Leute halt gesagt haben, ich habe Troa schon im Regal, brauche
ich
mir gar nicht
anzuschauen. Ja, und vor allen Dingen, klar, ich weiß natürlich nicht, hätte ich es mir jetzt für, ich weiß nicht, 60 Euro kostete das, glaube ich, ursprünglich, zwischenzeitlich vielleicht auch mal für 50, zwischen 50 und 60 Euro, hätte ich es mir da gekauft, keine Ahnung, weiß ich nicht, jetzt habe ich es für 25 bekommen, für 25 Euro ist das echt ein mega fettes Ding und keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, ich find's auch mega geil. Ich hätte auch mega Bock drauf, nochmal zu zocken. Also behalt mal die Regeln nochmal so grob im
Hinterkopf. Ja, ich werde es auch nicht direkt verkaufen wieder, auf gar keinen Fall. Das bleibt erstmal hier.
Ich überlege.
Aber ich habe tatsächlich sonst nichts gezockt. Nee, leider nicht.
Ich glaube, ich habe, also ich habe gestern, habe ich gerade bereits erklärt, Arnak gespielt, hat auf jeden Fall wieder sehr viel Laune gemacht, hat ihm auf jeden Fall gut gefallen. Dann war ich die Tage noch bei einem Kumpel von mir und wir haben gespielt, so Kleinigkeiten. Aber wir haben wieder The Loop auf den Tisch gebracht, das war jetzt, glaube ich, meine dritte Runde, vierte
Mega
Runde,
Game.
Ich weiß gerade gar nicht. Ja, aber ich weiß bisher immer noch nicht, wie man das Ding gewinnen soll, also, Alter, keine Ahnung. Also ich bin weit davon entfernt,
dass wir das irgendwie. Wir waren das letzte Mal knapp davor. Es fehlte nur ein einziges Ding fehlte und dann hätten wir es geschafft.
Nee, also ist schon echt sehr, sehr. Es macht trotzdem mega Laune. Macht auf jeden Fall mega Laune und ich würde es auf jeden Fall gerne noch weiter zocken. Ich probiere es so lange, bis ich es geschafft habe. Vorher zieht es nicht aus, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Und dann habe ich noch mit ihm meine zweite Partie Paper Dungeon gespielt und muss sagen, ich finde es echt cool. Also das ist natürlich nicht so, habe ich glaube ich letztes Mal genauso gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, Leute, geht raus und kauft euch Paper Dungeon, aber das ist von allen Roll and Writes, die ich bisher gespielt habe, und Flip and Writes irgendwie das, was mir am meisten Laune gemacht hat. Auch wenn es irgendwie gar nicht so groß komplex ist oder so. Es ist halt relativ easy, aber irgendwie macht es halt trotzdem Spaß. Ich kann jetzt aber noch nicht abschätzen, wie lange das Spaß macht, ob das irgendwann mal schnell abflacht oder so, aber
ja, ging mir auch bisher, so. Also von allem Roll, Flip and Write Gedöns fand ich das auch kann auch sein, dass es irgendwie thematisch noch mir am nächsten lag mit Dungeon und Helden aufleveln und sowas alles. Kann auch sein, dass es damit zu tun hat. Aber ich fand, also ich glaube auch deswegen, weil es im Gegensatz zu vielen anderen dann doch so eine, zumindest so einen Ansatz von Interaktion hat und man nicht nur da so vor sich hin malt.
Welches jetzt?
Paper Dungeon, weil du ja da diese gucken musst, dass jeder zu dem jeweiligen Gegner kommt und diese Edelsteine da einsammelt und so, das war das doch, oder nicht?
Ja, aber du sagst, da hat man keine Interaktion
aus. Im Gegensatz zu anderen.
Ja, aber ich überlege jetzt gerade, wo hat man denn da Interaktion? Höchstens, wer jetzt irgendwie dem Boss mehr Schaden macht oder
ja,
so.
Ja, aber mehr als bei anderen, die ich bisher
gezockt habe, das meinte ich.
Ja, wartet mal kurz. Bei Kartograf kann man, wenn man eine Karte gezogen wird, dann gibt jeder dem anderen sein Sheet und dann kann man da Monster
anzeigen. Ja, das war es aber auch schon. So.
Das ist aber, hey, hier also Interaktion. Also ich werde wahrscheinlich niemals in das Genre hier Roll and Write oder sowas einsteigen. Es ist für mich einfach null interessant, ist überhaupt nicht.
Ja, ich bin da auch auf deiner Seite. Deswegen bin ich auch, ich habe jetzt ja auch damals alles mitgenommen bei Dinosaur World. Aber da war auch dieses War and White dabei, habe ich aber auch nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es noch bereuen werde. Ich glaube aber eher nicht. Also, weil es ja irgendwie so, ja, ist dann ja wie das Normale. Irgendwie, du musst dann da deine Puzzleteilmäßig deine Gehege einzeichnen und so. Ja, nee, ganz im Ernst. Ich glaube, dann spiele ich lieber Bärenpark oder so. Dann habe ich zwar keinen Stift in der Hand, aber weiß nicht. Aber ja, ansonsten, ich glaube, habe ich nichts mehr gezockt. Bei mir ist Intrepid angekommen, so ein Weltraum-Kickstarter, wo wir quasi alle auf der ISS sind und jeder von uns hat so eine asymmetrische, muss mal überlegen, Alter, asymmetrische Fähigkeit und quasi so, ja, ich würde es mal sagen, so Root Light sozusagen, so jeder macht so sein quasi komplett eigenes Ding. So, das läuft so alles komplett mit Würfel gesteuert und du hast dann verschiedene Module, wo du deine Würfel einsetzen kannst, und um gewisse Ressourcen zu produzieren oder. Aber ja, es ist halt trotzdem so, dass jeder quasi mit den Würfeln was komplett anderes machen muss. Und jeder muss sich dann um Module kümmern, der eine muss sich um Sauerstoffmodul kümmern, der eine irgendwie um, was weiß ich, um Nahrung und so, glaube ich, und so ein Kram. Und dann, je nachdem, was für ein Szenario du gewählt hast, wirst du zum Beispiel in einem Szenario ist ein bisschen so ein Meteoritenstorm hier gelandet und musst halt gucken, dass deine Station die ganze Zeit am Leben bleibt und musst so Missionen erfüllen, musst gucken, dass halt so diese, was wie Ereigniskarten, die immer irgendwas Negatives bringen, überleben. Und sieht super, super geil aus, ist aber, ja, sehr mechanisch, obwohl das Thema halt gut da drauf ist. Wollte ich erst gestern spielen, aber hatte irgendwie ein bisschen zu viel Angst, dass er der falsche Partner dafür ist. Deswegen denke ich mal, dass ich das wahrscheinlich mit dem Roy oder so spielen werde. Oder Carina ist, glaube ich, auch nicht so die passt. Muss ich mal gucken. Aber Intrepid sieht auf jeden Fall sehr nice aus und bin auch mal gespannt, was viele andere darüber sagen. Falls einer im Chat hier schon Intrepid gespielt hat, dann könnt ihr ja mal reinschreiben. Aber ansonsten war es brettspielmäßig die Woche echt lau. Ich habe jetzt wieder angefangen, die restlichen Miniaturen, die ich hatte, sind da wieder viele Erweiterungen noch nachgekommen für Star Wars Legion. Da habe ich jetzt, bin ich gerade wieder dabei, die fertig zu malen, weil jetzt in den nächsten 2 Monaten wieder ordentlich neue Sachen rauskommen. Und ich hole mir quasi immer alles, was ich habe. Jungs, seid ihr, ihr guckt, ich dachte, ihr seid stumm. Ihr wart so synchron gerade stehen gesehen. Ich werde auf jeden Fall werde ich mir alles für die Fraktion, die ich spiele, halt immer holen, einzeln, und werde das auch immer alles bemalen und bauen. Und ja, deswegen bin ich da gerade wieder am Weitermachen, weil wenn jetzt noch mehr hier liegt, was ich noch bauen und malen muss, dann drehe ich immer durch.
Ganz kurz ein paar Fragen aus dem Chat. Chris, in welcher Schwierigkeitsstufe hast du Loop gespielt und hast
die ganz normale Standardschwierigkeitsstufe?
Ja, habe ich bisher auch nur gemacht, auch nur Standardstufe.
Also ich verstehe nicht, wie man das noch schwerer machen sollte, also das ist Psycho.
Dann Project L hat, glaube ich, Chris gespielt.
Ja, ist, Leute, ganz im Ernst, also ist ultra langweilig. Also
ultra langweilig.
Ihr zielt quasi ultra, ultra schlimm langweilig. Also ihr zielt quasi, ihr habt da so ein Board, auf dem ihr habt so Karten, auf dem ihr so Tetris-Fotos so nach dem Motto Muster nachbauen müsst. Habt dann immer so ein Pool aus Karten, könnt immer irgendwie Aktion machen. Entweder ihr nehmt eine Karte oder ihr baut einen Stein, legt einen Stein oder ihr upgradet einen Stein. Ja, und wenn ihr irgendeine Karte fertig habt, ihr könnt ein paar Karten in der Auslage haben, dann kriegt ihr als Belohnung einen anderen Stein, irgendeinen größeren Stein. Und ihr kriegt halt immer mehr Steine und immer mehr Aufträge und dann versucht, diese Kombos aufzubauen, diese Dinger wegzupuzzeln, Alter, boah, aber ganz im Ernst, also ganz, ganz, ganz im Ernst, Alter. Wow, das ist, also Slivo enttäuscht mich gerade, also das ist aber so ein Ding, das kannst du mit Kindern spielen.
Der Slivo ist auch, aber, ist auch Familienmensch, nicht so wie du, Alter, deswegen, alles cool. Voidfall seid ja, also, ihr, glaube ich, drin, oder?
Ja, klar, also ich bin auf jeden Fall
sofort. Ich hab's mir bisher mal kurz angeguckt, aber sieht auf jeden Fall so ganz interessant aus. Also ich überleg, ehrlich gesagt noch, ob ich reingehen soll, ob ich auf ein Retail warte, was man jetzt im Kickstarter bekommt, außer dass man schneller hat. Ich habe noch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich noch 0% mit der Mechanik auseinandergesetzt.
Ich auch, deswegen.
Das war einfach so ein blindes, ich gehe da auf jeden Fall rein, weil ich muss es aus, also wie gesagt.
Irgendwo
glaube ich, dann noch Weltraum.
In unserer Facebook-Gruppe, da habe ich irgendwo gelesen, hat jemand geschrieben, Excel the Board Game. Aber keine Ahnung, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
Dann Thema kurz, wir waren, Daniel und ich waren im Kino.
Also nicht zusammen.
Getrennt voneinander.
Leider nicht zusammen. Leider.
Wir haben uns den neuen Dune angeschaut. Also
no Spoiler,
keine Sorge. No Spoiler, alles gut. Daniel, du kannst ja mal ganz kurz sagen, was wir vorhin besprochen haben, weil wir haben erstmal drüber gesprochen, dass wir beide natürlich den Film gut fanden. Daniel war sogar geflasht.
Ja, ich bin mega geflasht. Für mich ein absolutes Meisterwerk. Die Bilder, der Sound, großartig inszeniert, das kann man nicht anders sagen. Einfach wirklich ein mega Ding. Natürlich merkt man irgendwann, es ist ein riesengroßer, epischer Prolog. Und man hat am Ende will man einfach nur, dass es weiter ist. Das ist jetzt kein Spoiler, dass es, dass noch ein weiterer Teil folgen soll. Oder vielleicht, so meine stille Hoffnung, vielleicht sogar noch mehr. Aber also mich hat das Ding oder uns, Beate auch, wirklich mega geflasht. Ich habe mir jetzt auch das Buch noch mal geholt hier, den ersten Band von 6, weil ich einfach so mega Bock habe, in die Story oder in das Universum noch mal einzutauchen. Aber ich finde einfach, dass der Film so großartige Bilder kreiert, was ich so in der Form zumindest noch nie oder sagen wir mal schon lange nicht mehr im Kino gesehen habe. Und das für mich wirklich so ein Ding ist, den muss man im Kino sehen. Also den kannst du dir nicht das erste Mal zu Hause auf deinem, und wenn du einen riesen Fernseher und eine Leinwand hast, scheißegal, das ist wirklich ein Film, den muss man im Kino sehen und am besten auf der größtmöglichen Leinwand und mit dem bestmöglichen Soundsystem, weil, nee, leider nicht. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich noch ein zweites Mal reingehe und dann ins IMAX, weil keine Ahnung, also mich hat das Ding komplett weggeblasen.
Weil ich muss nämlich sagen, dass die fetteste Kinoerfahrung, die ich bisher habe, und ich wollte euch jetzt gerade noch was dazu dann fragen, war nämlich auch IMAX. Und zwar habe ich das bei Alita Battle Angel, Alter, hat mich dieses IMAX, Alter, so aus den Latschen gehauen, das war so krank. Aber da war es genauso, ich fand diesen Film ultra gut, ich glaube, ich war sogar 3-mal im Kino. Und das war nämlich auch so, dass du am Ende so merkst du so, fuck, das ist gerade so eine dicke Einleitung und du willst unbedingt wissen, wie es weitergeht. So. Und ja, das ist halt immer richtig geil, wenn du so einen 3-Stunden-Film gehst, dann merkst du, das gerade nur der Anfang. So.
Es ist, ich fand ihn halt gut. Also ich weiß auch, dass es wird wahrscheinlich noch besser, wenn es dann halt wirklich richtig langsam in die richtige Action reingeht und sehr viel passiert in dem ganzen Universum. Für mich, ich habe es halt vorhin auch zu Daniel gesagt, für mich ist es so ein bisschen wie, wenn du den ersten Harry Potter schaust und du denkst dir, du bist dich direkt geflasht von diesem Film, aber die Filmreihe, die flasht dich dann. Und ich glaube, bei Dune ist es wahrscheinlich ähnlich bei mir, dass ich dann halt sage, das war halt der erste Teil, war halt ein Aufbau. Der baut halt erstmal dieses Universum so ein bisschen auf, um mal zu zeigen, was geht da überhaupt ab. Natürlich jetzt nicht im Detail, weil ich fand sogar die Charaktere fand ich schon sehr, dadurch, dass auch schon ein paar Charaktere da waren, schon ein bisschen flach. Also ich fand jetzt nicht, dass du da jetzt megamäßig mit diesen Charakteren mitgefühlt hast. Alle waren ein bisschen angeschnitten, genau, weil es halt sehr viele waren.
Du musstest natürlich auch schnell die verschiedenen Häuser mal vorstellen. Aber bestimmte Charaktere werden dann natürlich auch weiter dann ausgebaut, ne, klar, das ist natürlich
genau, schon genau, so. Genau, 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 und das ist, und dadurch bin ich jetzt noch nicht so geflasht, wie jetzt, keine Ahnung.
Aber diese Bilder, also, allein diese Hubschrauber-Dinger mit diesen Libellen Flügeln oder so, wie das einfach gemacht ist und der Sound dabei und du sitzt dann nur in deinem Kinosessel und denkst so, wow, was, mega, keine Ahnung, kann man.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, also, ich glaube auch, dass es eine richtig geile Reihe wird, aber irgendwie, mein Neffe hat gesagt, es wird nur 2 Teile geben. Und dann war ich erstmal so, was? Und dann so, ja, ich bin auch voll enttäuscht, hat er gesagt, weil du weißt halt genau, was für eine riesige Welt das ist und wie oft die Leute auch drüber reden. Dune, Alter, wird verglichen mit was weiß ich, mit welchen Franchises alles. Und dann sagen die zu dir, es gibt nur 2 Teile. Aber Daniel hat es vorhin gesagt, anscheinend, also es gibt ja auch hier die 6 Bücher und der erste Teil und der zweite Teil werden wahrscheinlich nur ein Part vom ersten Buch erzählen und dadurch hast du natürlich nach hinten raus noch ewig viel, was du erzählen kannst und die warten jetzt aber erstmal ab, bis die Einspielergebnisse sozusagen erstmal klar sind und ob es dann überhaupt weitergeht und das ist dann halt für mich so, oh ey,
also
ganz ehrlich,
ich denke, ich muss,
also es ist gut, dass die Story schon feststeht, ansonsten habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, so, die hacken jedes Mal komplett ab und dann fangen sie irgendwo bei dem nächsten Step wieder an, weil sie wissen ja nicht, ob es weitergeht.
Es ist ja so, dass du jetzt der erste Film ungefähr auch die Hälfte von dem ersten Buch hier ist. So, das heißt, der zweite Teil wird die andere Hälfte sein und wenn das Ding weiterhin so ein Erfolg ist und die Einspielergebnisse stimmen und auch der Regisseur dann auch sagt, ja, ich habe auch Bock, die Dinger weiterzumachen, was wahrscheinlich auch so sein wird, weil der ja seit seinen Kindheitstagen irgendwie den Traum hat, Dune zu verfilmen oder so, dann warum sollten die dann nicht weitermachen? Also, keine Ahnung, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man das dann liegen lässt. Also, ich habe auf jeden Fall.
Ja, das Franchise hat auf
jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass es weitergeht.
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es auf einen Schlag irgendwie dann heißt, wir sind jetzt erstmal fertig und dann gucken wir mal vielleicht ein paar Jahren oder so. Die Einspielergebnisse, wenn die gut waren, dann wird das Ding weitergemacht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die so eine epische und auch qualitativ hochwertige Geschichte jetzt Jahr für Jahr rausbringen werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie relativ viel Zeit dazwischen lassen werden, weil es halt ein bisschen komplexer ist als jetzt vielleicht ein Avengers-Film oder sowas, wo halt eben die Story vielleicht nicht so komplex ist, weißt du? Ja. Und ja, die muss man ja auch, also es ist auch sehr, sehr intelligent, also was da alles da verpackt wird. Man muss da erstmal in dieses ganze Franchise auch mal einsteigen. Aber es ist so gemacht, dass man einsteigen kann, auch wenn man noch nie was damit zu tun hatte, wird man da reingehen und man wird auf jeden Fall sagen, ich habe Bock auf mehr. Also da wird man nicht rausgehen und sagen, oh, ist mir eigentlich ein bisschen zu so oder zu so, weil du hast so ein bisschen Fantasy drin, du hast diese krassen Technologien drin, du hast dieses Mystische drin, wie halt so die Fähigkeiten von Jedis fast schon so. Du hast halt alles Mögliche drin und dann noch die verschiedenen Fraktionen, die halt alle in sich anders sind. Und ich glaube, für ist schon fast so ein Film für Boardgamer fast schon, weil man sagt so, oh krass, verschiedene Fraktionen und alle asymmetrisch. ja, so auf die Art so. Also ich glaube, Boardgamer sind auf jeden Fall im Thema. Ja,
also es wird halt viel erklärt, was aber auch nötig ist, um das Universum halt auch zu verstehen und kennenzulernen, was aber wer den alten Film von David Lynch auch kennt, was aber besser gemacht ist, weil es, finde ich, in die Handlung eingebunden ist und häppchenweise serviert wird. Bei dem alten Dune wurde ja versucht, alles in 2 Stunden oder 2,5 Stunden zu packen, also das komplette Buch, quasi das erste Buch. Und am Anfang sitzt dann da erstmal so eine Tante und erzählt ganz viel über die Welt, über die verschiedenen Planeten, über die verschiedenen Häuser. Und das musst du dir alles merken. Und das finde ich schon nicht so gut gemacht. Und das ist da einfach viel besser gelöst und man taucht da so richtig, richtig ein. Absolut.
Habt ihr die Dokumentation gesehen, die Dune-Dokumentation? Nee. Die, ich weiß nicht, wie heißt es. Ich glaube, sie heißt Dune, der beste Film, der niemals gedreht wurde oder so. Der ist auch in der Arte-Mediathek. Müsst ihr euch mal reinziehen. Da gibt es einen Regisseur und die Filme, die er vorher gedreht hat, waren so richtig psychedelische, abgefahrene Filme. Und der hatte so eine Vision, der wollte Dune verfilmen und der hat auch dieses so ein Drehbuch schon gemacht, Alter, das war wirklich so dick wie, ey, könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter, so ein 20-Kilo-Buch mit, keine Ahnung, Alter, 8000 Seiten oder so, mit Sachen gemalt und. Und der wollte das halt damals richtig heftig drehen und diese Doku, was der da für Visionen hatte, ey, so abgefahren. Der hatte auch richtig krasse Schauspieler schon mit an Bord, irgendwie David Bowie und so, und all, voll viel interessante Leute gecastet. Dem ist aber wohl am Ende halt einfach nur dem ist am Ende nur die Kohle nicht gegeben worden, weil sein Film hätte, ich glaube, der hat gesagt, der würde 18 Stunden oder so dauern, 17 Stunden. Und er wollte sich auch nicht von seiner Vision abbringen lassen. Das heißt, die Studios haben gesagt, pass auf, kürzt das Ding irgendwie zusammen und dann passt das, dann können wir das machen. Aber er hat gesagt, nee, Alter, das muss so sein. Und die Leute haben gesagt, Alter, oder 12 Stunden, und die Leute haben gesagt, ey Leute, keiner geht über 10 in einen Film, der über 10 Stunden dauert, so weißt du. Und er wollte das auch wirklich als einen zusammenhängenden Film drehen. Und mega geile Doku, müsst ihr euch einfach mal reinziehen.
Es ist ja auch so, dass man in diesen ganzen Filmzeitaltern, man kann die ja wirklich so, es ist ja auch immer so ein bisschen Mode mit drin. Früher gab's, also wirklich früher, keine Ahnung, 50er oder was auch immer, 50er, 60er, gab's auch mal so diese ganzen Monumentalfilme, wo dann halt so ein Film einfach mal 4 Stunden ging oder so. Und dann zwischendrin gab es dann wieder nur Filme, die nur 90 Minuten gingen. Und wir sind ja jetzt auch so in so einer Zeit, alles, immer ist die Zeit zu knapp. Ah, es muss ein bisschen schneller gehen. Ah, packt noch ein bisschen mehr rein, noch mehr Informationen und das vielleicht ein bisschen komprimierter, damit die Leute so viel wie möglich da rausnehmen können. Und deswegen finde ich das gut, dass Dune sich einfach Zeit lässt jetzt gerade. Und der erste Teil wirklich wenig Story, langsam, aber so erzählt, dass es trotzdem unterhält, weil halt diese ganze Bildgewalt am Start ist. die einen halt durchgehend unterhält. Also man hat halt Bock, sich den Streifen anzuschauen. Man guckt links und rechts und man guckt sich so ein bisschen die Welt an, auch wenn wir natürlich über den Wüstenplaneten reden, da sieht man nicht viel. Aber alles sieht man sehr intensiv. Ja. Das ist nicht so Bild für Bild nacheinander geschossen, um den Zuschauer schnell und durch dieses ganze Ding zu bringen. Ja. Also auf jeden Fall Potenzial. Ich glaube auch, dass es ein richtig krasses Ding sein könnte. Aber ja, haben wir auch alle über Game of Thrones gesagt und am Ende waren wir ein bisschen enttäuscht, als dann plötzlich unser Zeitalter wieder ein bisschen
getriggert hat. Nicht spoilern!
Ja, nee, aber ich meine nur, dass unser Zeitalter wieder getriggert hat und die Regisseure plötzlich Dampf in den Arsch bekommen haben,
Gas
um das Ding zu beschleunigen. Genau.
Ja, das war wirklich, es ist halt echt nervig, wenn du merkst, dass auf einmal das Erzähltempo so krass anzieht, dass es nicht mehr den ganzen Charakteren und allem gerecht wird, das ist dann schon affig. Ich war mit dem Ende selber gar nicht so unzufrieden wie andere, aber ich finde halt das Erzähltempo der letzten Staffel
war. Ja, ich habe das, also bei mir ist es halt immer, wenn du die Qualität halt vorher nimmst, dann ist die Fallhöhe einfach dann doch zu hoch. Letztendlich bleibt immer noch eine gute Serie. Aber im Vergleich zu der Qualität vorher muss man einfach sagen, also oder musste ich zumindest sagen, war ich da ein wenig enttäuscht.
Also kann ich auch mal sagen, es gibt einen Filmkanal, neben Cinema Strikes Back gibt es auch andere Filmkanäle natürlich. Movie Pilot macht auch immer sehr coole Sachen. Der macht so eine Rewatch-Reihe, der Typ. Und der hat zum Beispiel auch die Spider-Man-Filme gerewatcht und unter anderem natürlich auch die Originalen in Anführungszeichen, also halt die Sam Raimi-Reihe. Und da sagt man auch immer, Spider-Man 1 geil, Spider-Man 2 mega geil und Spider-Man 3 hat er voll verkackt. Und da wusste ich auch nicht, aber da hat ihm das Produktionsstudio, also auch natürlich die Geldgeber in dem Fall, haben ihn nochmal Venom aufgedrückt. Das heißt, die haben zu ihm gesagt, du packst da jetzt noch Venom mit rein. In diesen Film. Und er hat, glaube ich, nur damit gerechnet, dass er halt nur den Sandman und halt den Green Goblin noch mal halt als seinen Sohn sozusagen noch mal mit reinbringt. Und plötzlich kam Venom mit rein. Und was hat er gemacht? Und eigentlich nicht dumm, aber trotzdem, wenn man es weiß, dann achtet man erst krass drauf. Er hat die Charaktere nicht komplett so eindimensional zu zeigen, hat er die Charaktere nacheinander aus dem Film rausgenommen, um den anderen Charakteren Zeit zu geben, mehr Screentime zu haben. Was hat er gemacht? Hier, den Sandman hat er, also, jetzt, ich spoilere nicht die so krass oder so, aber den Sandman hat er ganz kurz rausgenommen, nachdem er einen Überfall gemacht hat. Danach war der Sandman erstmal von der Bildfläche verschwunden, den hast du im Film nicht mehr gesehen. Dann hat Spider-Man gegen Green Goblin gekämpft, danach ist was passiert, dann ist Green Goblin plötzlich aus der Bildfläche verschwunden. Und dann kam Venom ins Spiel und dann war Venom plötzlich, also der hat jedes Mal die Charaktere rein strategisch gesehen aus dem Film rausgenommen, um sie dann wieder zusammenzuführen und dann erst sozusagen das Ende zu erzählen. Und ist schon krass, wenn so ein Regisseur plötzlich von der Produktionsfirma gesagt bekommt, hey Digga, wir wollen richtig die Cash-Cow hier melken, du packst jetzt noch Venom mit rein, weil Venom ist ein übelst gehypter Spider-Man-Villain, der muss noch mit rein und dann packst du das Ding in einem Film rein und der denkt sich, ach du Scheiße, Alter, wie soll ich denn das jetzt in einer guten Erzählgeschwindigkeit an den Zuschauer ranbringen? Und so machen sie es dann einfach, indem sie einfach Charaktere mitten im Film rausnehmen und wieder irgendwann an einem Punkt wieder
mit reinbringen. Apropos Venom, da lief jetzt im Kino der Trailer zum zweiten Teil. Sah ganz nice aus. Keine Ahnung. Also ich fand den ersten eigentlich ganz cool. Also die Kritiken waren zwar teilweise eher so durchwachsen, aber ich fand den durchaus unterhaltsam und der Trailer jetzt zum Nachfolger sah auf jeden Fall, klar ist bei Trailern immer so eine Sache, aber der sah auf jeden Fall ganz cool aus.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, oder wolltest du was?
Ja, ich wollte nur kurz was im Chat, sagen, hier Nerdkultur hat mit dem Movie-Pilot-Typen einen Podcast zusammen, also ich guck die beide, also die haben beide einen Podcast, jetzt kannst du beide machen.
Ich muss auch sagen, ich habe bisher auch nur mega, mega Gutes über Shang-Chi gehört, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, soll wohl auch ein mega kranker Film sein, also muss ich mir auch nochmal reinziehen, weil ich auch unbedingt noch ins Kino zu gehen, ob ich warte, dass Disney Plus kommt.
Habt ihr auch beide nicht gesehen, also auch nur drüber, auch nur Positives eigentlich bisher drüber gehört oder gelesen.
Ja, mal schauen.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, aber
Wollen wir noch mal ein Thema anreißen, oder?
Das brauchen wir nicht, meinetwegen, also, oder? Ich meine, war ja ein bisschen eine runde Folge. Ich meine, wenn ihr jetzt noch rausballern wollt, könnt ihr, aber meinetwegen müssen wir heute nicht so lang machen, ne?
Keine Ahnung. Mir ist das
wie,
egal.
Wie ihr wollt.
Ja, mir ist auch
wir
egal.
Wir können auch sonst einfach, sag Selçuk, ich will jetzt den nicht
abrappen. Wir können abrappen. Alles cool.
Ja, wir können einfach abrappen, so, dann, aber dann, das, weil das Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist, glaube ich,
meinst du, könnte umfangreicher dabei, werden, oder was?
Ja, und das ist einfach, Stefan hat ja auch immer noch ein bisschen internes Wissen und dann ist ein bisschen mehr Feuer dabei. Kennt ihr ja, Stefan, der zügelt sich nicht so gerne, und dann lass das einfach für nächstes Mal beibehalten und dann können wir da irgendwie zu viel drüber reden.
Ja, alles easy.
Ja, aber hat mir heute auf jeden Fall Spaß gemacht. Haben wir gesehen, dass wir das Eisen auch schmieden können, wenn Stefan nicht am Start ist. Das Setup ist jetzt hier soweit in Ordnung. Ich nächstes Mal ein bisschen Feinschliff noch machen. Ich nehme für mich selber nächstes Mal vielleicht noch ein anderes Mikrofon kann dann hier noch ein bisschen was rumbasteln. Aber wie gesagt, wenn ich nächstes Mal länger als eine halbe Stunde vorher habe, dann kriegen wir das auch noch ein bisschen besser hin. Ich denke aber, dass es für heute so gereicht hat. Also für alle Podcast-Hörer, die nicht wissen, worüber ich gerade rede. Ich musste heute spontan hier den Stream vorbereiten und habe quasi noch nie mit mehreren Leuten hier so einen Twitch-Stream gestartet, aber haben wir dank Tims Hilfe noch schnell hinbekommen. Ist jetzt quasi nicht so schön wie immer gewesen, aber ich denke mal, es hat gereicht. Wir konnten quasi abliefern, waren am Start online und ja. Für alle Leute, die eingeschaltet haben, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wie gesagt, wir laden euch gerne ein. Dienstags, Donnerstags, Sonntags immer 20.15 Uhr auf Twitch. Ansonsten sonntags meistens die neue Podcast-Folge. Danke,
vielleicht noch kurz zu Sonntag, was wir da vorhaben, oder?
Sollen sich überraschen lassen, genau. Leute, dann schalten wir ein. Sonntag wird mega. Aber es bringt ja auch gar nichts für die Leute, denen wir jetzt gerade sagen, weil da kommt die Folge erst Sonntag. Also, ja, scheiße, dass ihr nicht eingeschaltet habt, Leute.
Ich hoffe, ihr wart dabei.
Aber für alle Twitch-Zuschauer, Sonntag machen wir mal was anderes. Also, Selçuk, Daniel, Chris, over and out.
Schönen Abend noch, Leute.
Vielen Dank, Leute.
Bis dann.
Haut rein,
bye,
Leute.
Bye.
Ciao.